Hallo, herzlich willkommen zu der neuen Heise-Show. Wir machen heute Platz für Roboter. Wir wollen darüber sprechen, wann und wie helfen uns Roboter zu Hause? Wo setzen wir überhaupt Roboter ein und was können sie wirklich übernehmen? Was können sie heute übernehmen und was können sie vielleicht in der Zukunft tun? Als Gast haben wir Peter König vom Make-Magazin bei uns und Jürgen Kuri aus dem Newsroom ist bei uns. Ich bin Christina Bär, auch aus dem Newsroom. Ihr könnt euch an der Sendung beteiligen. Einmal über Twitter mit dem Hashtag Heise-Show, aber auch in unserem Heise-Forum. Da guckt Jürgen immer wieder rein und falls ihr Fragen, Anregungen habt, Kommentare, schreibt uns. Ja, dann wollen wir mal loslegen. Du hast uns ein paar Roboter mitgebracht.
Also ich habe hier einfach nur mal ins Regal von meinem Chef gegriffen. Der ist nämlich bei uns der ganz große Roboter-Fan und habe einfach mal ein paar Sachen mitgebracht oder eigentlich nur zwei. Und zwar sind das so typische Lerngeschichten. Also das hier ist ein schon etwas älteres Modell von Arduino, der Mikrocontroller-Plattform. Das sind im Prinzip zwei spezielle Arduino-Boards, die übereinander gesteckt sind. Und das ist halt so ein Roboter, wo man leicht den Einstieg kriegt, wo man halt sagen kann, unten wird die Motorsteuerung gemacht, oben kann man so Verhalten programmieren und der hat dann so Sensoren da unten. Dann kann der eben Linien folgen und solche Dinge. Aber ne, er hat zwei Räder, dann kann man eben gucken, wie er lenkt. Der hat auch einen Kompass und sowas. Aber das ist dann auch irgendwann ein Stück weit begrenzt. Und begrenzt ist auch dieser andere hier, aber der ist insofern sehr schön, weil das ein komplett analoger Roboter ist. Der besteht nur aus zwei Motoren, zwei Lichtsensoren und zwei klassischen Transistoren. Und ich kann, je nachdem, wie ich diese Sensoren anordne, da einen Roboter draus bauen, der einer dunklen Linie auf dem Tisch folgt oder einen, der einer Taschenlampe hinterherfährt. Und das ist halt so, das nur so als Beispiel. Es gibt wahnsinnig viele Roboter, die so für so Lernzwecke gedacht sind, wo man sehr schnell zu was kommt, aber eben auch nicht so richtig weit kommt. So, das ist so eine Art.
Und das ist auch so eine deiner Thesen. Also wir haben Roboter, wir setzen Roboter ein, aber wir können sie nicht für alles nutzen.
Das ist eine meiner These, insbesondere habe ich so ein bisschen das Gefühl, es gibt ja eine explodierende Vielfalt von solchen Bausätzen jetzt auch und so Lernumgebungen, als hätten ganz viele Leute die Idee, wir müssen jetzt eine ganze Generation darauf vorbereiten, sich total gut mit Robotern auszukennen, einen Einstieg in eine Roboterprogrammierung zu bekommen. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, so richtig im Alltag sind die Roboter ja noch nicht angekommen. Ja? Also das ist so ein bisschen so eine Spekulation, dass das irgendwann mal ganz wichtig sein würde, solche Kenntnisse zu haben.
Na, es gab jetzt schon im Forum, schon im Vorfeld einen Kommentar oder so, der meinte, oder so, ja, wozu brauche ich das überhaupt? Ne? Mhm. Also so Dienstleistung so zu Hause. Wobei, dann muss man die Fragen, von was reden wir eigentlich? Ne? Mhm. Weil der meinte, Meisenkönig im Heiser Forum, er hat ja einen Staubsaugerroboter. Mhm. Und seine Waschmaschine, er könnte sich auch vorstellen, dass die natürlich irgendwie nicht nur das Gewicht der Wäsche misst und entsprechend die Wassermengen und die Laufzeit dosiert, sondern auch das Waschmittel gleich automatisch einzufüllt oder so. Nur verstehen wir darunter wirklich Roboter oder sind das Automaten, die halt bestimmte Sachen vorrichten werden und der Roboter ja eine gewisse Autonomie verstanden wird, dass sie auf meine Bedürfnisse sozusagen auch eingehen und die dann erfüllen entsprechend.
Vielleicht können wir das auch mal klären. Also was können wir tatsächlich als Roboter bezeichnen? Und was eben als Maschine, die nur bestimmte Funktionen ausführt?
Also ich denke, das Wichtige ist, dass ein Roboter schon, um Roboter zu sein, wirklich ein Stück weit eine Autonomie braucht. Ne? Also dass bestimmte Sachen nicht im Detail verdrahtet oder einprogrammiert sind. Also mein Beispiel ist da immer, es gibt so Tiefseetauch-U-Boote, die werden oft als Tauchroboter bezeichnet, weil es eben unbemannte U-Boote sind. Die schleppen ein kilometerlanges Glasfaserkabel hinter sich her und da sitzt einfach oben auf dem Forschungsschiff jemand am Steuerknüppel und der steuert die Dinger. Das ist für mich definitiv kein Roboter. Oder auch eine Drohne oder ein Quadcopter, den man so mit der Fernsteuerung durch die Gegend fliegt, wobei der natürlich auch schon gewisse selbststabilisierende Dinge hat. Ja? Also so einen Quadcopter, den kann man ja nicht von Hand fliegen, indem man alle vier Rotoren da einzeln ansteuert, sondern die haben ja auch eine Selbststabilisierung, die haben einen Flight Controller drin. Und da sind wir dann nämlich wirklich in dem Grenzbereich. Ne? Und ich gebe dir schon recht, dass die Waschmaschine, die misst, wie viel Wasser da jetzt für diese Wäschemenge reinkommt, eigentlich genauso autonom ist von der Qualität her wie der Staubsaugerroboter, der sagt, oh, ich stoße da jetzt irgendwie an dem Regal an und ich fahre jetzt wieder zurück. Ne? Aber wir werden da keine scharfe Grenze finden. Insbesondere, weil uns natürlich, wir dürfen nicht vergessen, dass Roboter ja auch ein Teil der Popkultur sind. Ich meine, Beispiel hier, ne? Unser Logo von der Make ist dieser Roboter. Das ist einfach, Roboter gehören auch immer fest mit dazu. Und Staubsaugerroboter werden auch deshalb als Roboter bezeichnet, wie auch die Industrieroboter als Roboter bezeichnet werden, obwohl sie im Kern in dieser Definition wahrscheinlich gar keine sind.
Ja, wobei da das Beispiel ist, ja gerade ist, dass die Grenzen immer mehr fließend werden jetzt in Zukunft. Also klar, der klassische Industrieroboter, der bei VW in einer Kabine steht und Schweißnähte setzt, der macht ja den ganzen Tag immer dieselbe Schweißnaht. Genau. Der hat zwar bestimmte Sensoren, damit Sicherheitsvorrichtungen oder Sicherheitsbedingungen eingehalten werden. Das heißt, wenn ihm jemand in die Quere kommt, dass er sofort aufhört und ähnliches, was manchmal auch schief geht. Und die nächste Stufe sind ja die sogenannten Coworking-Roboter. Mhm. Das heißt, ein Mensch arbeitet tatsächlich mit der Maschine zusammen und die spult nicht nur ein vorgegebenes Programm ab, sondern reagiert darauf, was der Mensch macht. Das ist so die nächste Stufe, was die Industrie so unter Industrie 4.0 dann immer wieder mit Schlagworten versieht und wo eben nicht nur das Werkstück der Maschine sagt, was zu tun ist und die Maschine dann eben nicht nur immer dasselbe Programm aufspielt, sondern auch eben Menschen mit tatsächlich Robotern, die autonom agieren können, zusammenarbeiten. Das Verrückte ist, je mehr diese Diskussion vorangeht, desto mehr empfinde ich im Moment so, rudern die ganzen Hersteller auch zurück, was dann eben diese Roboter für zu Hause angeht. Und dann, ganz langsam. Also erstens viel zu teuer und zweitens noch ganz lange hin mit. Und da frage ich mich schon, was steckt dahinter? Warum ist da plötzlich so eine Vorsicht, wenn es darum geht, so Roboter, also tatsächlich autonome, mit Menschen interagierende Maschinen auf dem Privatbereich loszulassen?
Also ich kann mir vorstellen, dass dahinter steckt, die Erkenntnis, dass ein privater Haushalt tatsächlich für einen Roboter als Umgebung ein Worst Case ist. Du kannst halt, ich meine, selbst wenn die Roboter als Coworker in den Fabriken mit Menschen zusammenarbeiten, es gibt dort ganz genau definierte Arbeitsgänge, die Arbeitsplätze sind kontrollierte Bedingungen. Ja? Also ich meine, du musst natürlich so einen Arbeitsplatz dann ja auch so einrichten, dass dann nicht jeden Tag irgendwo wieder was anders an einer anderen Stelle rumsteht. Und das ist ja in so eine Fertigung eingebaut. Aber im Alltag, wenn du wirklich im Alltag einen Roboter benutzen willst, der muss ja mit einer Wohnung klarkommen, wo ja eben nicht alles immer wieder am gleichen Platz ist und die du nicht vielleicht vorher vermessen kannst und wo du nicht präzise sagst, so und so, oder die Werkstücke, ne? Gerade in der Automobilindustrie wird das ja dann eingesetzt, da haben wir ja doch noch weitgehend Massenproduktion, wo dann klar ist, wenn da so ein Roboter so ein Dichtungsding da eindrückt, dann ist die Tür aber jedes Mal auch wirklich exakt gleich geformt. Und das hast du halt im Alltag nicht.
Ja gut, obwohl sie da ja weitergehen wollen und sagen, genau davon wollen wir weg. Ne? Mhm. Das heißt, die Tür hat eben nicht jedes Mal die gleiche Form, sondern der Roboter erkennt, die Tür hat die und die Form, das weiß dann oder kann entscheiden, welche Dichtung er dafür nehmen muss und wie die einzusetzen ist. Das ist genau, ist ein Teil von diesen Coworking Industrie 4.0 Geschichten, dass eben nicht nur ein voreingestelltes Programm abgespult wird, sondern, naja, sagen wir mal so, zumindest unzählige verschiedene Programme zur Verfügung stehen und der Roboter entscheidet, welches gerade das Richtige ist.
Gut, aber du befindest dich immer noch in einem definierten Parameterraum. Genau. Ja. Also es kann natürlich sein, dass du irgendwann mal sagst, ich kann bei meinem Auto, wenn ich es bestelle, bestimmen, welche Form hat jetzt genau das Fenster. Aber dann habe ich bestimmte Eingabemöglichkeiten, um das. Insofern, das ist ja das, diese ganze Industrie 4.0-Kiste geht ja darauf hin, dass du die Individualisierung in der Massenproduktion hast. Und dafür ist das sicherlich auch eine gute Idee.
Ich meine, das Beispiel davor, wo die Probleme sind, sieht man ja schon beim Staubsaugerroboter. Ne? Der scheitert schon, wenn eine Türschwelle da ist, wo er nicht rüberkommt. Oder man stellt ihm irgendwas in den Weg, womit er jetzt nicht umgehen kann. Oder fängt dann an, sich im Kreis zu drehen, weil er da dran stößt, da dran stößt, da dran stößt. Das ist nur das eine Beispiel. Oder ich meine, heute startet der Robocup.
Es gibt ja schon Staubsaugerroboter, die sich auch ihre Wege tatsächlich merken und das berechnen. Aber es gibt eben auch so ganz simple, die wirklich nur fahren, gegen ein Hindernis fahren und dann.
Aber selbst die sich Richtung ihre Wege selbst suchen oder so, kommen dann mit sehr ungewohnten Umgebungen auch nicht zurecht.
Also so ein richtig ein Roboter für haushaltsnahe Dienstleistungen, könnte man vielleicht sagen, das müsste wirklich ein, eine Art humanoider Roboter sein, der Aufgaben erkennt und sie wirklich übernimmt. Ja. Ich mein, und dabei nicht Hund, Katze, Kinder und alle anderen Bewohner umbringt.
Er müsste allein schon deshalb humanoid sein, damit er mit dieser für Menschen zu ausgelegten Umgebung ja klarkommt. Also das ist ja das hat ja seinen Grund, warum die so aussehen. Du musst eine Hand haben, um eine Tür zu öffnen oder Füße, um eine Treppe zu steigen und so weiter. Also das begründet das ja schon ein Stück. Also muss nicht humanoid sein, aber er muss zumindest Füße haben. Also es gab jetzt dieses Video von dem Roboter von Boston Dynamics, das ist ein Vierbeiner mit so eine Art Hals, die auch wie ein Greifarm funktioniert. Mhm. Ja, und das ist eigentlich ganz gut angepasst. Die Idee ist eigentlich ganz gut, einen Roboter so auszulegen, wenn er in der Wohnung klarkommen soll.
Wobei, also man sieht es ja, also ein Anlass heute drüber zu reden ist ja auch, dass der Robocup-WM heute startet in Leipzig. Und es ist ja immer sehr, die Leute sind ja immer sehr amüsiert, wenn sie dem zugucken, ne? Wie tollpatschig die sind und was sie alles für Fehler machen und wo sie dann wieder umfallen, womit sie nicht klarkommen und wo sie dann, was weiß ich, gegeneinander rennen und dann trotzdem irgendwie so immer weiter versuchen, nach vorne zu kommen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite muss man sagen, oder so, das ist natürlich eine Umgebung, wo so viele im Prinzip Werte auf den Roboter einstürmen, die er zu verarbeiten hat, dass es überhaupt überraschend ist, dass sie überhaupt schon so weit sind. Und das zeigt aber auch das Problematik, wenn man so eine Maschine in irgendeine Umgebung stellt und die müssen sich dann selber agieren und entsprechend die Sachen erkennen, die sie zu tun haben. Und so ein Roboter muss dann eine Tasse Kaffee eingießen und vorher die Kanne holen oder vielleicht noch Kaffee kochen. Das ist eine Aufgabe, da, wenn wir in 10 Jahren so weit sind, dann ist gut.
Also bei dem Robocup, was da auch gerne vergessen wird, ist natürlich auch, dass da tatsächlich eine sichtbare Entwicklung ist. Also wenn man das über ein paar Jahre anguckt, ich erinnere mich noch gut, dass so vor ungefähr 10 Jahren gab es so Szenen, wo humanoide Roboter zum Teil, da steht halt ein Torwart steht vor dem Tor und ein anderer Roboter steht davor, hat den Ball auf dem Fuß, dann läuft der Torwart aus dem Tor raus, macht Platz und der andere Roboter versucht dreimal zu kicken, fällt um, trifft den Ball nicht. Ne? Sowas wird natürlich dann auch gerne als Zusammenschnitt, so als die besten Fehler, ne, und so weiter dann gemacht, aber es tut sich da schon ziemlich was. Also da, aber natürlich ist der Weg sehr weit, auch wenn die Schritte schon mal groß sind, die da passieren. Ne? Das ist einfach der Punkt.
Vielleicht können wir tatsächlich nochmal auf den jetzigen Stand kommen. Also was haben wir denn als Hilfsmittel schon, also maschinelle Hilfsmittel im Haushalt, die so Richtung Roboter gehen? Außer dem Staubsaugerroboter.
Es gibt Fensterputzroboter.
Ja. Und Wischroboter.
Es gibt Wischroboter.
Es gibt Rasenmäherroboter.
Ja. Die sind sogar relativ verbreitet. Ja, genau. Also in Skandinavien habe ich schon häufiger welche gesehen. Das ist ganz lustig. Die haben dann so Solarpanels drauf, damit die wirklich autonom laufen. Aber das sind natürlich alles wirklich sehr Nischengeschichten. Ja. Und dann natürlich die Sache, wenn man jetzt das sehr weit fasst, ne, die Waschmaschine. Also eine steigende Automatisierung haben wir durchaus. Ich meine, man denke nur an den Thermomix zum Beispiel, ja. Also wo das ja auch irgendwie. Ja. Ich will dem jetzt keine Intelligenz zusprechen, aber es ist halt eine Automatisierung.
Ja, ja, klar.
Ein Stück weit. Und der misst auch und was weiß ich nicht was. Meins wäre es nicht, aber gut. Aber ich weiß auch nicht, ob diese Schwelle, die wir jetzt haben, mit den sehr spezialisierten Single-Purpose-Maschinen, die ja immer nur eine Sache können,
ja,
bis dann da mal was kommt, was wirklich so ein vielfältiger Assistent
ist. Ich glaube auch, der Treiber ist jetzt nicht unbedingt der normale Verbraucher. Also da gibt das Argument aus dem Forum, brauche ich das überhaupt nicht? Ich muss jetzt nicht irgendwie einen Roboter haben, um zum Kühlschrank zu laufen, um mir eine Flasche Wasser zu holen oder so. Das ist natürlich was anderes, wenn ich an ältere Menschen oder an Behinderungen denke. Da kommt ja das Stichwort Ambient Assisted Living, wie es so schön auf Englisch heißt. Auf Deutsch heißt es etwas nüchterner und erschreckender computerunterstütztes Altern.
Okay.
Das ist offiziell so. Das heißt natürlich, ich versuche durch Technik, also durch Automatisierung und durch elektronische eigentlich? Dienstleister zu ermöglichen, dass ich länger selbstständig in meinem eigenen Heim leben kann. Sei es im Alter eben oder wenn ich behindert werde oder ähnliches. Und da kommen wahrscheinlich die Treiber her. Das heißt Pflege, autonomes Leben im Alter und so, da sind eher
also
die Sachen.
Ich muss ja sagen, man kann das, glaube ich, nicht nur auf ältere Personen begrenzen, sondern eben auch auf Menschen, die sich um andere Menschen kümmern oder die einfach nicht so viel körperliche Kraft haben. Ja, und da gehören auch die jungen Menschen dazu oder Mütter und Väter, die ihre Kinder durch die Gegend schleppen oder irgendwelche Getränkekästen
schleppen. Ja, wobei da das Problem ist, da ist die Umgebung noch unberechenbarer, als wenn du jetzt also du hast einen, was weiß ich, 80-Jährigen, der nicht mehr gut zu Fuß ist oder nicht mehr heben kann oder so. Da ist die Umgebung weitaus definierter, als wenn du irgendwie eine Familie mit 2 Kindern hast. Ja. Die ist viel chaotischer und dann natürlich auch schwerer zu handeln. Das heißt, das ist wahrscheinlich dann die zweite Stufe erstmal. Das heißt, die erste Stufe kommt erstmal, dass man versucht, in Umgebungen, die relativ definiert sind und wenig Überraschungen bieten sozusagen, zu versuchen, da voranzukommen, um dann auch darauf aufbauend, also so die nächsten Entwicklungsstufen anzugehen. Und das ist natürlich gerade bei so Ambient Assisted Living oder bei der Pflege, ich meine, da redet man dann, du hattest es vorhin schon erwähnt, da redet man dann eben nicht nur von autonomen Robotern, dann redet man auch von sowas wie Exoskeletten und Ähnliches, die dann zum einen demjenigen, der behindert ist, selber möglicherweise eine Autonomie bieten, aber auch dem Pfleger, der jemanden aus dem Bett heben muss, zur Seite stehen. Und
da ist natürlich die Frage, ich meine, Exoskelett ist in Sachen Autonomie natürlich jetzt nicht weit vorne, sondern das ist ja eher ein Roboter zum Anziehen, der mir folgt, also den ich ja unmittelbar steuern kann. Und vielleicht ist das ja in vielerlei Hinsicht auch eine bessere Idee oder für viele Anwendungszwecke. Ja? Also, dass ich durch ein Exoskelett zum Beispiel in die Lage versetzt werde, Dinge noch selber zu machen, als zu versuchen, dafür einen wie auch immer gearteten Roboter zu konstruieren, der das für mich erledigt. Und ich hänge da irgendwie, weil ich mich kaum mehr bewegen kann, und schlafe auf dem Sofa.
Ich meine, auch ein Roboter, der ja dann eine gewisse Art von künstlicher Intelligenz braucht und auch maschinellem Lernen, um mir folgen zu können, dass ich ihn anleiten kann, dass ich ihm beibringen kann, was er denn für mich machen soll. Wo ja auch immer die Gefahr ist, dass ich so blöd ihn anlerne, dass er mich im Endeffekt verletzt oder Dinge zerstört, die nicht zerstört werden sollen.
Gut, das ist der Extremfall, aber ich stelle mir alleine vor, wie ätzend es sein kann, einen etwas begriffsstutzigen, mit künstlicher Intelligenz ausgestatteten Assistenzroboter erstmal zu erziehen. Ja?
Ja.
Ich meine, darauf läuft es ein Stück weit auch hinaus. Du musst ihm ja dann im Prinzip sagen, nee, so nicht und das ist jetzt doof und so, dauernd Feedback geben und so weiter, bis das im Idealfall mal irgendwann funktioniert.
Ja? Also das ist auch so einer Gründe, die Frage kam auch gerade über Twitter von Satoli. Es gibt ja schon so Dienstleistungsroboter. Mhm. In Japan sind die so wahrscheinlich weitaus beliebter, also auf einem gewissen Level, als hierzulande. Aber was spricht eigentlich noch dagegen? Und das eine ist natürlich, dass besonders intelligent sind sie noch nicht. Das heißt, ich muss ihnen viel beibringen und dann können sie immer noch nicht viel. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer Bedenken, sich so einem Automaten zu überlassen, sozusagen, ne? In dem, was man so als normales Leben hat. Und das ist natürlich ein Problem, da wird noch einiges zu diskutieren und zu machen sein. Also die Frage kam auch schon, ne? Das ist natürlich Akzeptanzprobleme, dass Leute überhaupt mit so jemandem elektronischen zusammenleben wollen sozusagen. Und das andere ist natürlich dann die Haftung. Mhm. Beziehungsweise was passiert, was du gesagt hast, wenn er mich verletzt. Roboter darf mich eigentlich nicht verletzen. Und wenn es doch passiert oder wenn es dann Entscheidungen zu treffen sind, wo ich dadurch verletzt werde, was passiert da? Da sind wir dann auch bei ethischen Fragen. Und nicht nur rechtlichen, sondern sind tatsächlich grundlegende ethische Fragen, die dann aufgeworfen werden.
Wobei da ja mein Ansatz auch immer ist, es sind ja immer Umgebungen, über die man nicht 100% Bescheid weiß. Also auch eine Maschine kann eigentlich nur dann über sämtliche Parameter der Welt Bescheid wissen, wenn diese Welt komplett simuliert ist und sie diese Informationen hat. Ja? Und das stört mich immer, ehrlich gesagt, ein Stück weit an diesen Diskussionen. Wenn dann so konstruierte Beispiele sind, ist es ethisch besser,
das aber und das. Aber ist es nicht schon so, dass wir schon immer mehr Sensoren überall einbauen? Also sodass im Grunde diese Welt stärker simuliert wird. Es wird ja auch schon...
Ja, aber trotzdem ist die Sensorauswertung. Du hast immer Rauschen und das eigentliche Sensorsignal. Du musst es integrieren. Es gibt Widersprüchlichkeiten. Man hat immer unsicheres Wissen. Ich meine, das ist eine der Sachen, womit sich künstliche Intelligenz immer beschäftigt. So ist sie ja eigentlich sogar definiert. Ne? Ursprünglich mal, künstliche Intelligenz ist alles das, was ich eben nicht wirklich algorithmisieren kann, weil eben da Widersprüche drin sind und weil die Datenlage uneindeutig ist. Ne? Aber damit kämpft natürlich die Disziplin halt auch permanent. Ne? Und da macht sie ja in manchen Dingen sehr große Fortschritte, zum Beispiel bei der Spracheingabe. Spracheingabe war ja früher auch schwierig, funktioniert heute super, auch nicht mit so viel Training oder Handschrifterkennung, all diese Sachen. Ne? Klar, aber das sind eben immer wieder ganz spezielle einzelne Sachen und so eine komplexe Situation. Ich meine, das Beispiel kommt ja jetzt oft, ne, mit autonomen Fahrzeugen und wie ist diese Straßenverkehrssituation überhaupt einzuschätzen? Ne?
Na, ja, genau. Und müssen halt die Fußgänger bestimmt Jacken oder Kleidung tragen, wo Sensoren drin sind, dass sie immer.
Ja, aber selbst das, selbst wenn du noch so viele Informationen hast, bist du irgendwann in einer Situation, wo du eine Entscheidung fällen musst, die moralische Konsequenzen hat. Und kann eine Maschine moralische Entscheidungen fällen, ist dann die Frage. Und die Beispiele sind dann, die dann immer gemacht werden, hören sich erstmal so absurd an, aber es war jetzt in letzter Zeit wieder eine Untersuchung, die versucht hat, das sogenannte Trolley-Problem auf aktuelle Autonomie, autonome Autos und Roboter anzuwenden, die einfach davon ausgingen, ja gut, es hört sich vielleicht erstmal blöd an, so diese, also Trolley-Problem zur Erklärung ist ein klassisches philosophisches Problem. Ein Zug fährt auf 5 Gleisarbeiter zu und wird sie töten. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, eine Weiche umzulegen und den Zug umzulenken und dann tötet er nur einen. Was mache ich? So, welche Entscheidung treffe ich? Mache ich nichts, dann sind die 5 Gleisarbeiter tot. Mache ich was, ist einer tot. Das heißt, ich muss mich entscheiden, was ich tue. Und das ist ein moralisches Problem. Das lässt sich eigentlich überhaupt nicht entscheiden. Du kannst dann aber so viele Informationen sammeln, wie du willst. Du weißt nie, wie die Konzepte... Das ist mein Problem mit der einen Einrichtung, die sagt, oder die als utilitaristisch oder konsequenzionalistisch bezeichnet wird, die sagt, ich schau mir die Konsequenzen meiner Entscheidung an und entscheide danach. Das heißt, einen zu töten ist besser als 5. So einfach, also um es mal ganz einfach zu sagen. Wobei das eine ist, kann ich wirklich Menschenleben gegeneinander aufrechnen? Das ist ein moralisches Problem. Das andere Problem, das heißt, ich habe nicht genug Weltwissen, um zu wissen, ob die 5 tatsächlich getötet werden. Es könnte ja zum Beispiel der Zug auch aus dem Gleis springen. Oder ein Meteorit vom Himmel fallen und ihn kaputt machen. Oder alles möglich, weiß ich vorher nicht. Das heißt, ich kann so viele Informationen sammeln, wie ich will. Alleine aufgrund der Informationen kann ich nicht sicher sein, ob ich die richtige Entscheidung treffe. Das heißt, ich muss mich irgendwie entscheiden und das ist dann ein moralisches Problem. Und da kommt dann eben das Problem, wie programmiere ich das in einen Roboter oder in ein autonomes Auto? Kann ich ihm Moral beibringen? Und welche Moral bringe ich ihm bei? Es sind nämlich 2 verschiedene Ansätze, eben dieser utilitaristische und ein Ansatz, der eben allein vom Wert des Subjekts, das von dieser Handlung betroffen ist, ausgeht und eben dann sagt, ich kann die nicht gegeneinander aufrechnen.
Gut, aber dann würdest du ja, wenn du sagst, es gibt Handlungen, die sind moralisch per se verwerflich. Das würde ja heißen, du kannst die Weiche nicht umstellen, weil wenn du die Weiche umstellst, bist du aktiv und tötest damit einen Menschen. Und wenn du nichts tust, sterben vielleicht die anderen 5, aber du hast nichts getan.
Ja. So. Du hast es selber nicht aufgerechnet.
Genau, ja. Aber ich meine, das sind ja 2 unterschiedliche Auffassungen.
Aber es kann ja auch als moralisch schlecht gelten, eben gar nichts zu tun, gar nicht zu handeln. Und so kann man ja eben auch einen Roboter programmieren.
Das Verrückte ist, man kann ja dieses Beispiel ausdehnen. Ne? Das heißt, ich muss nicht nur eine Weiche umlegen, sondern ich kann die 5 retten, indem ich einen vor den Zug schubse. Und wenn man jetzt Leute fragt, so im ersten Fall, wenn ich nur eine Weiche umlegen muss, sagen alle, ja, ich lege die Weiche um, ne? Aber wenn ich einen schubsen muss, sagen na, dann doch lieber nicht. Aber die Konsequenz ist dieselbe. Einer stirbt gegen 5.
Gut, aber wenn willst du zur Richtschnur machen, was die Leute sagen, wenn du
so nein, natürlich befreist, nicht. Nein.
Ne? Trotzdem ist die Diskussion ja offen. So, und jetzt zu sagen, was empfinden denn wir als moralisch? Und dann zu sagen, und jetzt programmieren wir Robotern sowas ein und gleichzeitig zu wissen, dass sowohl die Menschen als auch die Roboter vor dem gleichen Problem stehen, nämlich in der Realität mit unsicherem Wissen in begrenzter Zeit eine Entscheidung zu fällen, ja, das ist schwierig.
Also es kommt ja immer noch dazu, dass nicht nur die Frage der Zahl der Opfer ist, sondern auch, ob man bestimmten Menschen einen bestimmten Wert zuordnet und wie man überhaupt Menschen einschätzt, haben sie einen bestimmten wirtschaftlichen Wert oder haben sie einen bestimmten gesellschaftlichen Wert? Und so welche Dinge sind in der Gesellschaft aber auch nicht richtig verhandelt. Und wir sind, in einer kapitalistischen Weltordnung, da könnte man vielleicht sagen, ist einer dieser Menschen auf dem Gleis, der die Roboter programmieren kann und der andere kann es nicht, ist wahrscheinlich der die Roboter programmieren kann, wertvoller.
Aber die Geschichte, das hat natürlich... Das
ist ganz schwierig.
Also es ist zum Beispiel in Deutschland, ist das eigentlich grundgesetzlich geklärt. Du kannst Menschenleben nicht gegeneinander aufrechnen. Das ist vom Grundgesetz her nicht möglich. Bundesverfassungsgericht hat es im Urteil
aber es gibt auch die unterlassene Hilfeleistung.
Ja, aber du kannst zum Beispiel für eine unterlassene Hilfeleistung nie, also das ist noch ein spezielles Problem, rechtliches Problem, dass du zwischen Handlung und Unterlassung unterscheiden musst und so. Aber zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht hat zum Luftsicherheitsgesetz, das es abgelehnt hat, gesagt, es geht nicht, dass der Staat dem Piloten sagt, schieß die ab. Also eine von Terroristen gekaperte Maschine, schieß die ab, damit du die Stadt rettest, die Menschen in der Stadt rettest, auf die die Terroristen sie stürzen lassen sollen. Und nicht nur deswegen, weil Menschenleben nicht miteinander aufgerechnet werden, sondern das Abschießen dieser Maschine bedeutet, du machst die Menschen, die da drin sitzen, zum Objekt. Sie haben keine Möglichkeit mehr, auf deine Handlungen Einfluss zu nehmen. Das heißt, du machst sie zu einem Objekt, bei dem sie nicht mehr Subjekt, also nicht mehr Mensch sind. Und das widerspricht der Menschenwürde, das darfst du nicht. Punkt. So einfach.
Aber es ist trotzdem gemacht.
Nein, eben nicht. Das Gesetz ist verworfen worden.
Ja gut, das Gesetz hätte es ja legitimiert. Aber es kann natürlich immer noch sein, dass ein Pilot von einem Abfangjäger sagt, ich mache das trotzdem und ich verantworte mich hinterher vor Gericht.
Genau.
Also das ist ja wirklich eine deutsche Regelung, aber in anderen Ländern wird es halt anders.
Nee. Und da sagt dann natürlich, dass die Justiz, also das ist ja dann das individuelle Problem dessen, der handelt. Mhm. Und da sagt das deutsche Recht, wenn du Menschen umbringst, bist du dafür verantwortlich. Es gibt dann einen bestimmten Entschuldigungslevel, wo du sagst, ich habe dafür andere Menschen gerettet, wo es dann vor Gericht berücksichtigt werden kann. Aber erstmal bist du damit verantwortlich, weil du Menschen getötet hast. Auf der anderen Seite, wenn du unterlässt und sagst, die Unterlassung ist gerechtfertigt, weil ich durch aktives Handeln jemanden getötet hätte, dann kannst du für die Unterlassung nicht strafrechtlich gelangen.
So, pass auf, wir sind ja einmal relativ weit weggekommen von den Robotern zu Hause. Aber dann ist ja die Frage, ist der Roboter verantwortlich zu machen oder der ihn entwickelt hat?
Ja, es ist ja immer, da ist ja in letzter Zeit auch einiges gewesen, weil es ist ja nicht so, dass ich jetzt so einem Roboter heutzutage lauter Sachen einbaue, wenn dann. Hm. Ne? Weil dann ist es, denke ich, moralisch relativ klar, wenn ich jetzt so eine Regel da einbaue, dann bin ich dafür verantwortlich. Weil dieses Beispiel von dem gab ja diesen Künstler, der den Roboter gebaut hat, der nach welchen Gründen auch immer Leute, die ihren Finger hingehalten haben, vorsätzlich verletzt hat. Ne? So, da würde ich dann schon sagen, jemand, der einen solchen Roboter konstruierte, schon irgendwo ein Stück weit dafür verantwortlich. Wenn man das Ganze aber mit maschinellen Lernverfahren macht, ja, dann kann das Ganze natürlich auch in Richtung gehen, die man nicht will. Also es gab dieses Beispiel mit diesem Chatbot von Microsoft, diesem Tai, der ja sich doch hat austricksen lassen und dann sehr, sehr üble Dinge von sich gegeben hat, sodass sie ihn abgeschaltet haben. Ja, und das war sicherlich auch nicht so geplant. Und das ist, und die Leute, die den programmiert haben, die wussten ganz bestimmt sehr viel darüber, wie man sowas programmiert. Ja, aber du kannst bei solchen maschinellen Lernverfahren eben bestimmte Dinge auch wieder nicht ausschließen. Und es gab ja jetzt auch neulich die Forderung, man sollte so einen Notausschalter für künstliche Intelligenz auf jeden Fall haben. Ja, was vielleicht technisch ja auch nicht immer so hundertprozentig leicht zu machen ist. Ne? Und dann ist wirklich die Frage, wer ist dafür verantwortlich? Derjenige, der beschlossen hat, dass man Roboter oder Programme so überhaupt programmieren darf? Oder, naja, ich meine, man kann schlecht eine Maschine am Ende vor Gericht stellen, ne, weil sie irgendwie Entscheidungen gefällt hat. Das ist...
Es sei denn, man kommt irgendwann zu der Entwicklungsstufe, wo man sagt, diese Maschine hat ein Bewusstsein entwickelt.
Hui, ja,
natürlich. Aber da kommen wir jetzt sehr, sehr weit.
Ja, aber das ist, also gut, da kann man selbst noch nur in so Tierrechtsgeschichten reingucken oder so. Da gibt es ja auch Vertreter wie Peter Singer aus Australien, die sagen, Tiere sind ein Subjekt und haben deswegen auch bestimmte Rechte. Mhm. Wobei jetzt die Rechtsphilosophie sagt, das ist Quatsch, weil sie können dieses Recht nicht für sich in Anspruch nehmen. Mhm. So, innerhalb der menschlichen Gesellschaft. Selbst dann, wenn du sagst, so ein Roboter entwickelt Bewusstsein, ist es immer noch die Frage, ob er Rechtssubjekt sein kann. Es ist, wenn man sich da reinfuchst, ne, wenn man da an einem Faden zieht, da geht ein Knäuel auf, wo man denkt, oh Gott, lassen wir es lieber, weil das kriegen wir nie.
Also wir sind jetzt ja eh schon vom Thema.
Aber darf ich dazu eine Sache nur sagen? Ich glaube, dass das mit ein Grund ist, warum sich so viele Forscher lieber darauf konzentrieren, jetzt Roboter zu entwickeln, die in Umgebungen tätig sind, wo sowieso keine Menschen sein können, weil sie lebensfeindlich sind oder Katastrophenszenarien oder sonst was, weil da hast du die Probleme nicht.
Na? Aber was ist denn mit Militärrobotern? Also wir haben jetzt also von der LROP berichtet und da gibt es dann Roboter, die ja tatsächlich mit im Gefecht oder zumindest hinter den Linien unterwegs sind, um Menschen zu bergen.
Ja, aber bis jetzt noch nicht, um jemanden zu töten.
Ja, gut, das noch nicht. Bis aber
von den
ist also da gut, in dem Bereich ist das Ganze schon ein bisschen ausgefranst.
Ja, natürlich, aber das ist, du musst auch gucken, wer die Leute sind, die sich da beteiligen. Also da liest man natürlich oft auch irgendwelche Hochschulen, die dann auch zum Beispiel der Bundeswehr zugeordnet sind und die sich natürlich da nicht jetzt ein grundsätzliches Problem damit haben, sich damit zu beschäftigen. Aber es gibt ja durchaus andere Forschungsinstitute, die sagen, wir machen grundsätzlich keine Militärforschung. Ja. Das macht es einfach. Ich sage ja nur, es macht es einfach.
Wobei sich das natürlich überschneidet. Wir haben es bei der LROP gesehen. Gut, bei der LROP haben sie jetzt zum Beispiel auch wieder autonome Fahrzeuge getestet und versucht, Konvoi zu fahren oder dass ein Fahrzeug einem Menschen folgt, weil der Mensch geht voraus und das Fahrzeug fährt hinterher. Aber auch natürlich Rettungsroboter. Mhm. Was sich dann zum Beispiel mit der RoboCup-WM wieder überschneidet, da gibt es eine Rescue League, die eben auch für Rettungsroboter da ist. Und es ist ja auch eine sinnvolle Vorstellung, dass oder in Fukushima haben sich viele gefragt, warum schickt man da nicht Roboter rein, was natürlich in so einer Umgebung auch wieder schwierig ist, weil die Strahlung dann das Gehirn des Roboters steigt und Ähnliches. Also da gibt es dann auch wieder technische Probleme. Aber natürlich sind Rettungsroboter für jeden sofort ein sinnvoller Einsatz. Aber auch da ist dann, auch selbst da kommst du dann auf ethische Probleme. Ne? Zum Beispiel, ich kann einen retten, indem ich den Stein auf einen anderen schmeiße oder so. Also Geschichten. Also das ist, viele kommen dann du hast sie ja sogar rausgesucht nochmal, mit Asimovs Robotergesetzen. Aber die lösen eben dieses moralische Problem nicht. Die sind keine Antwort auf das Trolley-Problem.
Weil es einfach immer wieder Ereignisse geben wird, wo die Umgebung nicht komplett zu sichern ist. Ja. Oder auch einfach die Beteiligten nicht so berechenbar sind. Wir als Menschen ja auch nicht. Jetzt wollte ich gerade sagen, da wir ja die Roboter und auch, Maschinen wie Drohnen nicht so ganz scharf unterscheiden können, da in dem Bereich, muss man sagen, passiert aber viel. Also, dass man zum Beispiel Drohnen oder quasi fliegende Roboter einsetzt, um Industrieanlagen zu überprüfen, um in Öltanks zu fliegen und die auf Lecks zu untersuchen. Und da muss man doch sagen, retten sie auch Leben oder minimieren Gefahren für Menschen.
Klar, natürlich. Ne?
Also, weil wir jetzt sehr auf die Gefahren gegangen sind gerade. Ne? Deswegen möchte ich nur mal betonen, in vielen Bereichen minimieren sie für uns die Risiken oder nehmen uns Arbeit ab. Und
Glaube, das ist das Problem, wo wir eigentlich so angefangen haben, dass, was auch auf Twitter und in dem Forum Rolle spielte, Akzeptanz und Haftung, warum es eben in so Sachen wie Rettungsroboter oder Militärroboter oder Industrie langsam vorangeht, aber wenn man es für zu Hause anguckt, eben sehr vorsichtig.
Vielleicht können wir gerade nochmal über das Wort Akzeptanz reden, weil wir hatten vorher ein bisschen gesprochen und uns ist aufgefallen, oder auf jeden Fall, ich habe erzählt, dass ich diesen Roboter von Boston Dynamics beobachtet habe in diesem Video, wo der so humanoid ist und der umgestoßen wird mit einer Lanze. Und ich habe Mitleid empfunden, weil er, glaube ich, diese Form hat, weil er einem Menschen ähnelt. Und dann habt ihr gesagt, ja, weil er eben andere Roboter ist die Akzeptanz größer, weil sie vielleicht den Menschen nicht so ähneln. Oder wie
war Obwohl das ich glaube, genau? In dem Fall liegt es nicht daran, dass er zwei Beine hat und so halbwegs menschlich aus. Er sieht nicht menschlich aus. Das ist ganz deutlich eine Maschine. Das ist nicht kein künstliches Lebewesen wie aus Blade Runner. Dass du nicht mehr zumindest als normaler Mensch nicht mehr von biologischen Menschen unterscheiden kannst, sondern der sieht ganz deutlich aus wie ein Roboter. Aber man empfindet ja auch Mitleid mit anderen Maschinen, wenn denen ein Tort angetan wird. Also ich habe vorhin das Beispiel von dem XCD-Comic erzählt oder so, wo es um den Mars-Rover Curiosity geht, der da oben rumfährt und die NASA holt ihn nicht zurück. Und er sagt dann so sich, ich streng mich jetzt besonders an und mach besonders lange oder so, dann holen die mich irgendwann zurück. Das wäre jetzt vorstellst, das erregt auch Mitleid. Und der sieht jetzt überhaupt nicht humanoid aus.
Ja. Ja, man kann aber, Menschen neigen ja sehr schnell auch dazu, Sachen, also auch Dingen in Automaten, Computerprogrammen, also sowas wie einen Willen oder eine Seele oder eine Persönlichkeit. Also ich meine, das fängt bei Eliza an, nicht? Wo Leute, die wirklich genau wissen, wie dieses Ding funktioniert, trotzdem gebannt irgendwie davor sitzen. Und mit diesem simplen Programm chatten, ja, also sowas passiert ja eben auch, ne? Oder dass man auch diesem Roboter, der hat ja nun tatsächlich auch hier zwei Augen und er hat diese Kabelschellen da oben, sieht ein bisschen aus wie Wall-E, ja, so und sofort hat man so ein Kindchenschema oder so und dann passiert da tatsächlich auch was, ne? Das ist etwas, was irgendwie autonom handelt und man projiziert da ganz viel drauf, ja? Und das macht, glaube ich, auch einen Teil dieser Faszination aus, weil, was ich vorhin auch sagte, Roboter gehören einfach mal ein Stück weit auch zur Popkultur und die Sympathieträger zum Beispiel in den Star Wars Filmen sind immer irgendwie die kleinen Roboter. Ja?
Ja, die aber auch immer irgendwie so eine Art Augen, wenigstens sowas wie gezeichnet haben oder es sieht ein bisschen so nach den Formen aus. Also bei R2-D2, der hat ja auch so zwei blaue Sensoren an der Stelle.
Und sie dürfen auch nicht zu wahnsinnig groß sein. Also weil ein Roboter, der 3 Meter groß ist, der ist niemals süß. Das ist auch klar. Ja, also das ist, ne, das spielt
ja wohl, wenn der so aussieht mit diesen großen Augen, so nach Kindchenschema.
Also ich meine, wir hatten ja auf der Maker Faire ein lebensgroßes Maskottchen als Kostüm, wo einer drin steckte. Das fanden, glaube ich, manche Kinder auch nicht so ganz witzig.
Ja, nee, ich kann mich auch erinnern, es war auch dieser große Fisch da und ich hatte ein paar Nachbarskinder dabei und ein Mädchen hatte richtig Angst davor, weil sich dieses große, man muss sagen, dieser Fisch ist, das ist so ein großes Gerüst auf einem Auto.
Genau.
Also was dann durch die Gegend fährt und da drin touren dann Menschen rum und
das ist schon, hat auch schon die Größe eines Zwergwals, also das ist durchaus, aber sowas macht es einfach dann aus. Ne? Ja. Also ich glaube, es reicht ganz wenig dafür, dass man das auch in was einstuft, ja, dass man sagt, also das ist jetzt süß und dem gestehe ich irgendwie was wie einen Willen zu oder und das ist aber bedrohlich. Also zum Beispiel bei den Boston Dynamics Robotern, die hatten ja früher diese benzingetriebenen großen Doggen, ne, und die hatten keinen Kopf. Mhm. Und das war für mich das Entscheidende, dass die einfach unheimlich aussahen. Ja? Da rennt eine kopflose Dogge mit Benzinantrieb durch einen Wald ja, und bleibt nicht an einem Baum hängen, sondern findet offenbar seinen Weg. Und das macht mir dann Angst. Ja?
Ja.
Und so diese kleinen Dinge machen dann eben oft den Unterschied. Ne?
Um wieder auch nochmal zum Haushalt zurückzukommen, weil das ja unser Einstiegsthema war. Was meinst du denn, welche Art von Roboter würde denn dort akzeptiert werden? Beziehungsweise was glaubst du, entwickelt sich demnächst? Also mit welcher Roboterart, die wirklich ein bisschen autonom agiert, können wir im Haushalt rechnen in den nächsten Jahren?
Also ich glaube, es wäre schon mal was gewonnen, wenn man tatsächlich einen Staubsaugerroboter entwickeln würde, der in der Lage ist, wirklich gute Arbeit zu machen, während das Zimmer selber bewohnt wird. Also bei uns zu Hause, ehrlich gesagt, wir stecken den immer in ein Zimmer, machen die Tür zu und lassen den dann rumoren, um ihn auch nicht zu stören, weil da arbeitet er am effektivsten. Ja, also das ist schon mal ein Riesenschritt.
Ich lasse ihn immer im vollen Betrieb laufen.
Ja, und das ist aber, und wenn er damit gut klarkommt und vielleicht irgendwann auch mal schon erkennt, naja, das sind vielleicht Objekte, die sollte ich jetzt nicht anfahren oder da hinten spielt ein Kind und bloß nicht die Spielzeuge verrücken oder was auch immer. Das wäre, glaube ich, schon ein ziemlicher Vorteil. Aber das ist ein Riesenbrett.
Wobei, da sind sie echt dran. Also das hat einer auch im Forum geschrieben, dafür. Ihnen wäre die Definition eines Roboters, dass sie lernfähig sind. Mhm. Finde ich ein bisschen zu kurz gegriffen. Das alleine reicht nicht, weil die lernfähig ist zur Not auch Google Music, wenn sie mir beibringen, wenn sie von mir lernen, was ich für Musik höre. Aber es ist natürlich ein entscheidendes Kriterium. Das ist das, was mitentscheidendes Kriterium. Das ist das, was der Staubsaugerroboter lernen muss, dass er aus der Umgebung Konsequenzen zieht, dass er sagt, oder so, das und das passiert, dann muss ich das und das tun. Mhm. Und wenn das beim ersten Mal nicht funktioniert, dann muss er daraus wieder Konsequenzen ziehen, das heißt die nächste Stufe machen. Und dass das maschinelle Learning oder das Deep Learning ist einer der größten KI-Projekte oder sind die größten KI-Projekte, die im Moment laufen. Das merkt man ja auch an den digitalen Assistenten wie Google Now, Cortana und Siri, die im Prinzip auch Konsequenzen daraus ziehen, was in diesem Bereich geforscht wird. Ich glaube, das geht relativ schnell.
Also da passiert ja gerade auch was. Ich meine, wir hatten die Geschichte mit AlphaGo und so weiter. Und es gibt ja erstaunlich viele Frameworks, die tatsächlich auch veröffentlicht wurden.
AlphaGo ist eine künstliche Intelligenz, hat dieses Spiel Go gegen einen Menschen gespielt.
Genau, und vor allem war das lange Zeit so, dass die Go-Programme immer nur auf so einem mittelmäßigen Niveau waren. Also und es gab auf jetzt diesen Fortschritt, dass der Vize-Weltmeister tatsächlich geschlagen wurde davon und jetzt soll dieses Programm auch gegen den amtierenden Weltmeister antreten. Und lange Zeit galt halt Go wegen seiner Komplexität als für Computer eigentlich nicht sinnvoll spielbar. Und das hat viele doch sehr überrascht.
Und die sagen im Prinzip, das hat es deswegen geschafft. Nicht deswegen, weil sie die Algorithmen immer weiter verbessert haben, sondern weil sie das haben Go spielen lassen. Mhm. Das heißt, halt gelernt durch Spielen selber. Sie sagen, die wissen gar nicht mehr, was da im Inneren passiert bei dem Ding. Warum es im Moment so gut spielt.
Ja, aber ich meine, das würde ja darauf hindeuten, dass man sagen kann, naja, die Roboter sind so leicht zu beschulen oder die lernen so schnell dann, dass es nicht mehr der Aufwand ist. Also weil du ja sagtest, oh Gott, wie anstrengend ist das, dem Roboter beizubringen, bestimmte Sachen zu machen und bestimmte Sachen unterlassen.
Beim Go war es relativ leicht, weil du ja sagen kannst, spiel jetzt einfach mal so und so viele Partien, auch gegen dich selbst übrigens. Das war einer der Tricks auch.
Okay.
Und da hast du ja auch wieder ein kontrolliertes System. Du kannst es ja ganz einfach abbilden. Und da ist es dann wieder, also man müsste dann, glaube ich, sehr viel Hirnschmalz drauf verwenden, wie man denn dieses Interface gestaltet, wie man mit dem Roboter kommuniziert, um ihn dazu zu bringen, dass er das tut, was du willst. Also das ist, glaube ich, dann eher das Problem. Und diese ganze Technik dahinter, die diese Deep Learning Algorithmen, die sie da haben, das ist dann, spielt dann weniger so eine Rolle.
Und selbst wenn du AlphaGo anguckst, das ist natürlich sehr beeindruckend, aber erstmal ist es natürlich ein spezielles Problem, das gestellt ist und muss lernen muss. Und das hat natürlich ein Roboter in deiner privaten Umgebung nicht. Der hat zwar deine private Umgebung, die kann sich aber ständig ändern. Du kaufst ein neues Regal und schon muss der Roboter damit lernen, damit umzugehen. Da steht jetzt was anders ist.
Siehst du, aber da gehe ich jetzt davon aus, dann bringe ich ihm das einmal bei. Ja. So, pass auf, neues Regal, neue Sortierform, sortiere mir die Bücher nach Farben.
Bitte. Oder es kommt irgendjemand rein, den der Roboter bisher nicht kennt.
Ja, ne? Zum Beispiel, ja.
Der Hund beißt.
Ich wollte gerade sagen.
Der Roboter haut dann zu oder was? Oder was macht er dann? Du darfst ja nicht rein. Das heißt, also er muss ja immer mit Situationen umgehen oder mit Sachen umgehen, mit neuen Problemstellungen, die du vorher vielleicht auch gar nicht wusstest, dass sie auftreten können.
Gut, und wenn wir bei der Idee bleiben, ich habe diesen Roboter bei mir, ich bringe dem ständig bei, was er machen soll, um ihn einzulernen, dann sammelt er die ganze Zeit Daten über mich. Der hat seine Sensoren und am besten ist meine Wohnung auch noch eben mit Sensoren überall ausgestattet, damit er sich zurechtfindet und mich besser überwachen kann, um zu sehen, wie will die das und wie mache ich das. So, und dann kann doch jemand sich auch genau diese Daten vielleicht mal abgreifen und bei mir wunderbar Social Engineering anwenden, weil er mich in- und auswendig kennt, weil der Roboter mich ja in- und auswendig kennt. Oder diesen auch manipulieren vielleicht.
Naja, oder du kann ihn hacken und dann, dann macht er dem Einbrecher die Tür auf, wenn du nicht zu Hause bist. Ne?
Ja.
Also, na klar, ne? Das ist natürlich auch wieder ein Punkt der Akzeptanz. Ein Staubsaugerroboter schafft das nicht.
Genau, der ist dafür nicht ausgebildet.
Also der ist dazu ja physisch nicht in der Lage, weil er ja keine Aktoren hat, um die Tür aufzumachen. Ne?
Ja gut, aber ist jetzt in der Diskussion klar, natürlich. Ich meine, wenn alles, was du digitalisieren kannst, kannst du auch knacken.
Ja klar.
So, ja, dann, wenn man das jetzt einfach so stehen lassen würde, würde man sagen, dann lassen wir es besser.
Nee, ja, das ist Problem, immer so. Das Problem hast du ja auch, bei den Leuten, die Google Now benutzen und so weiter, das sammelt ja so dermaßen viele Daten über dich und dann ist man da transparent. Also das jetzt auf die Roboter zu schieben, wäre tatsächlich ziemlich ungerecht. Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich so, also ich sehe erstmal, ich sehe ganz viele Probleme, also wobei ich die technischen Probleme für relativ leicht lösbar halte. Das heißt, die rechtlichen und moralischen Probleme finde ich viel, viel schwieriger. Aber das werden die nächsten Jahre zeigen. Wir haben da noch ein bisschen Zeit, darüber zu diskutieren. Ich finde nur die Chance, die das bietet. Also wenn man jetzt mal nie von dem Begriff Roboter weggeht oder auf Automatisierung, auf Technisierung, auf Digitalisierung übergeht, dann ist das ja eine Riesenchance. Das ist ja... Wir hatten schon mal angefangen, darüber zu reden, dass es gesellschaftliche Konsequenzen hat. Und zum Beispiel Frank Rieger vom CCC, der da so ein bisschen sich mit dieser ganzen Geschichte, was Arbeit im 21. Jahrhundert ist, beschäftigt hat, sagt, und ich glaube zu Recht, dass es heutzutage möglich wäre, technologisch möglich wäre, dass wir keine entfremdete Arbeit mehr machen müssen. Und dann stehen nur wieder da und gucken dumm und sagen, ja, und was machen wir nun? Aber das ist doch eine schöne Vorstellung.
Da kommen dann eben die Diskussionen, wie werden unsere Grundbedürfnisse werden von den Robotern gestillt. Also die gehen für uns aufs Feld und machen für uns Lebensmittel, Nahrungsmittel oder eben auch bauen bestimmte Dinge, stellen sie her kriegen wir dann noch ein Grundeinkommen. Wir können nicht mehr arbeiten, unsere Arbeit ist weg, die wurde von jemand anderem übernommen und wie erhalten wir unsere, was wir fürs Leben haben wollen, wie wird das verteilt?
Also du musst die Gesellschaft dann komplett umbauen, weil die Bedeutung, die Arbeit hat für Status, für Lebensunterhaltssicherung und so weiter, die musst du dann verändern. Also das ist klar, weil ansonsten funktioniert das halt alles nicht. Und vermutlich wird das auch deshalb so schnell nicht kommen. Denke ich mal. Also die Argumentation ist ja tatsächlich auch von den Industrievertretern, die sagen, es wird immer mehr automatisiert in Deutschland, aber es gibt trotzdem immer mehr Arbeit. Ja? Weil dadurch natürlich, die Argumentation finde ich auch ein bisschen einleuchtend, durch zunehmende Automatisierung werden Sachen, die in Deutschland produziert werden, zum Teil ja konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt, obwohl die Lohnkosten hier höher sind. Mhm. Und ich glaube, dass tatsächlich die Wirtschaft noch sehr lange versuchen wird, in diese Richtung weiterzugehen. Und ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie so eine gesellschaftliche Umwälzung passieren sollte, die von jetzt auf gleich sagt, wir lösen uns von dieser Idee, dass die Arbeit irgendwie eigentlich über so gut wie alles bestimmt, was du in dieser Gesellschaft bist.
Ja, das könnte nur radikal sein und dass im Grunde Konzerne verstaatlicht werden und gesagt wird, das Technikmonopol liegt beim Staat. Es gibt einige Techniker, die das Ganze betreuen, diese Maschinen, die aber auch schon größtenteils autonom arbeiten, und dann ist die Frage, was macht der Mensch in diesem Staat,
aber das
und was
ist, das hat ist, er? Ne? Das ist aber die Vorstellung, dass du mit Robotern immer gleich auch die Großindustrie verbindest. Ja. Oder sagen wir mal so, die Groß-Hochtechnologie-Projekte, die Riesendinger sind. Ich würde eher sagen, Automatisierung, Roboter, autonome Maschinen bieten ja, die Industrie nennt es Individualisierung von Produkten, aber es bietet natürlich die Möglichkeit, in kleinen Bereichen zu arbeiten. Das heißt, das Ganze kleinteilig zu organisieren. Das heißt, Roboter und Automatisierung bedeuten, du musst nicht unbedingt mit einem großen zentralen Steuerungsinstrument arbeiten. Du kannst das sehr kleinteilig machen in Communities oder sonst was. Ist auch eine Vorstellung, die du damit verbinden kannst.
Also im Grunde könnte man sagen, make communities.
Na ja, im Prinzip, ich wollte es die ganze Zeit nicht sagen. Aber, beziehungsweise ich muss es jetzt doch sagen, das hätte keiner erwartet. Das ist genau die Sache auch mit den 3D-Druckern, ne? Wo ja auch immer gesagt wird, für die Großindustrie ist das nur für Prototypen gut. Mhm. Aber es ist natürlich denkbar, dass man in kleinen Communities Werkstätten hat, die entsprechend automatisiert sind, wo du mit dem 3D-Drucker eben auch die individuellen Sachen machen kannst, dass du eine komplette Dezentralisierung der Produktion hast. Ja? Das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Gesellschaftsmodell, aber das erfordert auch, dass natürlich nicht nur ganz wenige Leute sich mit der Technik auskennen und dann nämlich auch Macht haben. Das ist mir immer ganz wichtig. Ja. Sondern dass es eigentlich auch wichtig ist, dass möglichst viele Menschen möglichst viel über diese Technik wissen, ja, und dass sie damit auch souverän umgehen können
und in der Lage sind.
Und da sind wir nämlich genau wieder da. Ja. Ich meine, das ist natürlich auch das, was wir bei Make so im Grunde eigentlich sowieso vertreten und auch vorantreiben wollen, diese Souveränität im Umgang mit Technik. Und ich meine das wirklich ganz ernst. Ich glaube, es wäre eine große Gefahr, wenn in einer kleinen Gruppe von Leuten sich die Macht konzentriert, einfach darüber, weil die technisch
die Technik-Elite,
und das finde ich eine komische Vorstellung.
Gut, und diese Mikrocontroller, also die gibt es jetzt wirklich ja in allen Größen und Formen und mittlerweile auch schön in rosa für Mädels, habe ich gesehen. Ja, Lego hat ja zum Beispiel diese Roboterprojekte. Jetzt gibt es neu von, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, von Anki, den Cosmo-Robot.
Den ich mir ehrlich gesagt noch nicht angeguckt habe.
Der sehr niedlich aussieht, der hat so ein bisschen was von Wall-E, wo man auch so ein bisschen ins Programmieren reinkommen soll überhaupt oder in den Kontakt mit Robotern und sich das beizubringen.
Ich glaube, es scheitert nicht an den Plattformen, die man zur Verfügung hat, sondern es ist schon noch ein Punkt, ob die Leute sich dafür interessieren, ob die der Ehrgeiz packt, ich will das jetzt können, will ich mich damit beschäftigen und so weiter. Und man kann die Dinge nicht immer beliebig einfach machen, also man kann sie sehr einfach machen, zumindest zum Einstieg, aber es kann dann immer auch passieren, dass die Leute sagen, okay, das macht mir jetzt bis zu dem Punkt Spaß und jetzt, wo ich weitergehen will, wird es kompliziert. Und dann höre ich damit auf. Und das ist das, was ich vorhin sagte, auch mit diesen Sachen.
Aber das ist eine Frage auch der gesellschaftlichen Relevanz. Also wie relevant stuft man das ein und wird das tatsächlich im Bildungssystem auch als wichtige Aufgabe gesehen, Kindern oder Jugendlichen Programmieren beizubringen oder überhaupt?
Das ist sowieso. Ich meine, gut, wenn man sich solche Vorstellungen wie Communities oder überhaupt den Umgang mit Technik macht, ist natürlich zwei grundsätzliche Fragen. Das eine ist, dass die Techniker auch als Vermittelnder auftreten müssen. Mhm. Und das auf andere, dass ich als jemand, der das benutzt, auch ein Interesse daran haben muss, das zu verstehen, was da passiert, damit ich eben nicht von einer technokratischen Elite bestimmt werde.
Und das muss ich aber sehen, die Notwendigkeit. Mhm. Und ich muss diesen Willen tatsächlich haben. Und ich meine, wie gesagt, es wird an manchen Stellen kommt man eben dahin, wo sich es aber auch nicht beliebig vereinfachen lässt. Und es ist dann vielleicht auch nicht wirklich für alle Leute zugänglich. Das ist natürlich auch ein Problem.
Ja. Weil ich meine, man geht ja auch in vielen anderen Bereichen davon aus, dass nicht alle alles können müssen, aber es sollte schon ein Großteil wenigstens so gebildet sein oder sich damit beschäftigen, dass es auf jeden Fall die Macht demokratisiert ist oder beziehungsweise sich verteilt.
Es ist ja auch eine Aufgabe, die Systeme so zu gestalten, dass sie zugänglich sind. Das auf jeden Fall.
Gut. Du wolltest noch auf ein Buch aufmerksam machen.
Ja, im Prinzip ist es bei Telepolis erschienen, über die Frage von Maschinenethik und Roboterethik sind einige Aufsätze zu drin, die Probleme erstmal illustrieren, nicht beantworten. Und das sich, wenn man sich dafür interessiert, lohnt zu lesen.
Ja, wir haben jetzt auch einige Sachen nur angeschnitten, sind ein bisschen abgeschwiffen, auf verschiedene Ebenen gekommen, verschiedene Zeitebenen, heute und Zukunft. Was ist so zu erwarten? Wir haben noch einen schönen Clip zum Abschied, nämlich wer Angst hat vor der Roboterapokalypse und die Roboter, die uns angreifen, kauft Bananen. Denn darauf rutschen auch die Roboterhunde aus. Bis zur nächsten Woche. Macht's gut.
Tschüss.